Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ein neues Buch erscheint heute von Hermann Partzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er ist, und das merkt man diesem Buch sehr deutlich an, eben obwohl er das in der Funktion natürlich auch sein muss, nicht nur Kulturfunktionär, sondern mit Leib und Seele Archäologe. Das neue Buch heißt Verdammt und vernichtet, Kulturzerstörungen vom alten Orient bis zur Gegenwart. Schönen guten Morgen, Herr Partzinger.
Guten Morgen.
Wann sind Sie persönlich in Ihrer praktischen Arbeit das erste Mal solchen Zerstörungen begegnet?
Als Archäologe sind sie quasi allgegenwärtig. Also ich kann mich noch gut erinnern, einen Kurgan, den wir ausgegraben haben in Sibirien aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, wo wir noch nicht mal die Völker genau benennen können, die dafür verantwortlich sind, wo man ein solches großes Monument, was natürlich auch zur Identifikation von Gemeinschaften diente, bewusst zerstört und vernichtet worden ist. Und dann natürlich bis hin in die Gegenwart, wo archäologische Stätten geplündert werden, zerstört werden durch den illegalen Antikenhandel oder natürlich die Bilder, die wir, glaube ich, alle vor Augen haben vom Islam. Staat, die Sprengungen, Palmyra, Nimrod, Ninive, die Zerschlagung der Skulpturen in Mosul, also Kulturzerstörung, dem begegnet man als Archäologe eben unentwegt. Und das hat mich schon dazu bewegt, mal ein bisschen tiefer in die Zeit zu blicken und diese Ereignisse, die vergleichbar sind, aber doch verschieden, mal zusammenzutragen.
Um mal die zeitliche Dimension zu veranschaulichen, dieses Beispiel aus Sibirien, das Sie gerade erwähnt haben, diese Zerstörungen sind, wenn ich mich recht erinnere, in Ihrem Buch vor ungefähr 2500 Jahren passiert. Also kann man sagen, dass eigentlich die Geschichte der Kulturzerstörungen ungefähr genauso alt ist wie die menschliche Kulturgeschichte überhaupt?
Davon muss man wahrscheinlich ausgehen. Und zwar, es beginnt in dem Moment, wo kulturelle Denkmäler, Kunstwerke wirklich zur Identifikation von Gemeinschaften eine gewisse Bedeutung haben. Und wenn man gewisse Gemeinschaften oder Herrschaftsverhältnisse verändern möchte, wir wissen damals in Sibirien, dass offenbar eine andere ethnische Gruppe aus Südosten, aus Gebieten heute Mongolei, Nordchina zugewandert ist in dieses Gebiet und natürlich eine neue Herrschaft implantiert hat, eine neue Führungsschicht möglicherweise. Und da ging es natürlich schon darum, all das, was das Vergangene repräsentiert, sozusagen zu vernichten. Und das ist ja etwas, was wir durch die Menschheitsgeschichte immer wieder verfolgen können, gerade bei revolutionären Umbrüchen.
Damit haben Sie schon eins der wichtigsten Phänomene genannt im Zusammenhang mit Kulturzerstörung, eins der wichtigsten Motive, damit sie passieren. Sie nennen noch zwei andere und da habe ich dann wirklich den Eindruck, was auch gleich geblieben ist, sagen wir mindestens 2,5 Jahrtausende lang, sind eigentlich diese Motive. Das ist ja bis heute nicht so wesentlich anders. Das, was Sie schon gesagt haben, dann kommt beispielsweise noch Gier dazu. Es hat sich nichts verändert.
Das ist in der Tat so. Es gibt mal steht natürlich ein politischer Ikonoklasmus im Vordergrund, meistens ideologische Gründe, mal religiöse. Das ist natürlich immer miteinander verknüpft. Das kann man auch nicht so ganz genau immer trennen, aber die Schwerpunkte sind schon immer wieder leicht unterschiedlich. Aber eine Konstante ist eben auch, dass neben dem vorgeschobenen ideologischen Ziel, eine Symbole einer Vergangenheit zu zerstören, unsichtbar zu machen, natürlich es immer verbunden war eigentlich, und es beginnt in der Antike mit einer Vermögensumverteilung, wenn es um die Plünderung von Tempelschätzen geht, in der Auseinandersetzung der Christen gegen die noch bestehenden heidnischen Gemeinden, die ja unglaubliche Tempelschätze, das war ja Wohlstand, das war ja Reichtum, das war ja Macht, bis hin zum islamischen Staat heute, der natürlich nicht nur die Denkmäler zerstört, sondern gleichzeitig die antiken Stätten plündert, um sie auf dem antiken Markt zu verkaufen. Und die UNESCO hat ja berechnet, dass das eine schwunghafte Schattenwirtschaft ist, die Millionen und wenn nicht Milliarden einbringt. Und die Nationalsozialisten haben die sogenannte entartete Kunst ja nicht nur verbreitet, Brand, sondern eben auch über Kunsthändler wie Gurlitt und andere ins Ausland verkauft, über Schweizer Galerien, um an Devisen zu kommen. Also es ist immer wieder miteinander verknüpft in all diesen Beispielen.
Sie haben, wenn ich richtig mitgezählt habe, in Ihrem Buch Beispiele aus vier verschiedenen Kontinenten, Europa, Südamerika, Afrika und Asien. Kann man also sagen, das ist auch etwas, was mehr als vielleicht fast alles andere auch alle Kulturen verbindet?
Ich denke schon, es ist natürlich nur exemplarisch. Es sind Fallbeispiele, besonders bekannte Ereignisse, der byzantinische Bildersturm, die Reformation natürlich, die französische Revolution, die Oktoberrevolution in Russland. Es sind so verschiedene Beispiele natürlich, die besonders wichtig sind. Es ist keine Weltgeschichte der Kulturzerstörungen, da kann man dann natürlich unendlich fortfahren. Aber es ist schon bezeichnend, dass es sich überall Beispiele finden. Nicht nur die spanischen Konquistadoren natürlich, ganz extrem in Mittelamerika, aber wir haben auch Nachweise, wo Maya, die sozusagen andere Städte erobert haben, eben dort auch die Symbole der dort herrschenden Eliten zerstört haben. Also ich denke schon, dass es etwas ist, was natürlich immer mit Zerstörung, mit Umbrüchen, mit Eroberungen und mit der neuen Implantierung von veränderten Machtverhältnissen, veränderten Eliten verbunden ist.
Sie haben vorhin gesagt, als Archäologe begegnen einem solche Zerstörungen ständig in der Arbeit. Da kann ich mir zwei extreme Reaktionen vorstellen. Die eine ist ganz naheliegend, nämlich dass man natürlich traurig ist, entsetzt, vielleicht auch wütend, weil man im Prinzip etwas gefunden hat, was dann aber so nicht mehr da ist. Aber andererseits ist man nicht irgendwann auch damit extrem vertraut, weil Sie als Archäologe auch sagen, naja, das ist ein wesentlicher Teil der Geschichte fast aller Kulturen. Das ist ja auch eine Form von Kultur, quasi die Kultur der Zerstörung.
Natürlich, und das zeigt ja eines auch, da Kultur und Kunstwerke, die etwas symbolisieren, immer durch alle Epochen zerstört worden sind, dass die Kultur und die Kunst eine unglaubliche Kraft hat, ja? Dass also unglaubliche Energien aufgewandt wurden, um sie zu zerstören, Kulturdenkmäler zu zerstören, um gewisse Umbrüche irreversibel zu machen. Denken Sie nur an Jugoslawien des ehemaligen 90er Jahren, die ethnischen Säuberungen, die immer verbunden waren mit der Zerstörung von Kulturdenkmälern, sehr oft natürlich religiös konnotiert, Moscheen, katholische oder orthodoxe Kirchen, je nachdem, ob es Kroaten oder Serben betraf. Also die Gotteshäuser wurden zum symbolischen Schlachtfeld und natürlich auch die damit verbundene Kunst. Und natürlich auch, um ethnische Säuberungen gewisserweise irreversibel zu machen. Also das zeigt schon, dass vielleicht die positive Konsequenz, die man daraus sehen kann, dass Kunst und Kultur natürlich eine unglaubliche Kraft haben und für solche Terrorregimes wie im Islamischen Staat durchaus offenbar auch als Bedrohung empfunden worden sind, dass man das zerstört hat, womit die Menschen seit Jahrtausenden vertraut waren, sich damit identifiziert haben, weil man meinte offenbar, dass nur so man ihren perfiden, irrwitzigen Glauben oder ihre Interpretation des Islam sozusagen neu implantieren kann, indem man die Menschen ihre bis dahin wirkende Identität raubt. Und mit dem Rauben von Identität hat das natürlich auch was zu tun.
Die Geschichte der Gegenmaßnahmen, die Geschichte zumindest wenigstens der Sanktionierung solcher Taten, die ist wesentlich kürzer. Wie weit sind wir denn damit eigentlich inzwischen?
Nun, es begann in der Tat am Umbruch vom 19. zum 20. Jahrhundert mit der Haager Landkriegsordnung von 1899 und dann noch einmal von 1907, die das untersagen. Und dann natürlich, es hat nicht zu viel bewirkt. Der Erste Weltkrieg weniger, aber vor allem der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus, war natürlich der absolute Tiefpunkt. Und dann gab es nach dem Zweiten Weltkrieg als Lehre viele UNESCO-Konventionen von 1954, 1970 bis in die letzten Jahre auch, das immaterielle Kulturerbe, das geschützt wurde. Aber natürlich sind das nur stumpfe Schwerter, solange sie nicht in nationales Recht der einzelnen Staaten umgesetzt werden. Und da liegt ein Teil des Problems. Immerhin ist es doch optimistisch stimmend, dass 2016 ein Anführer dieser Terrorgruppe Ansardine, die in Mali diese islamischen Heiligengräber zerstört haben, dass der nun vom Internationalen Strafgerichtshof verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt. Das ist ein wichtiges Zeichen, auch dass die Weltgemeinschaft solche intentionellen Kulturzerstörungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet und auch wertet. Aber natürlich ist immer die Frage, wie kann man so etwas verhindern? Es gibt so eine Initiative, die in der UN einmal diskutiert worden ist, Responsibility to Protect, die Notwendigkeit zu schützen, irgendwo einzugreifen, robust, mit militärischen Mitteln. Aber das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil man nicht irgendwo einfach intervenieren kann, Denkmäler schützt, sondern man ist natürlich voll involviert dann in kriegerische Ereignisse. Also das ist im Konkreten dann, das wirklich machtvoll zu tun, sehr, sehr schwierig. Aber man sollte, auch wenn Menschen immer wichtiger sind als Steine, keine Frage, man muss diesen Aspekt schon weiter sich gut überlegen, wenn diese Tendenz fortgeht, dass Kulturerbe zerstört wird systematisch, wie man das auch mit anderen Mitteln schützen kann.
Das neue Buch von Hermann Partzinger trägt den Titel Verdammt und Vernichtet und erscheint heute im Verlag CH Beck. Herr Partzinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.